Borussia Dortmund, du bist unser Leben. Borussia Dortmund, du nur ganz allein. Borussia Dortmund, hast uns so viel gegeben. Wir sind dir treu und werden's immer sein.
Welcome to episode 62. Willkommen bei der Ausgabe 62 von der Dortmund Fanclub London Podcast mit einem besonderen Gast, Mike Reed-Peach, ein ehemaliger Profifußballer, der tatsächlich zwischen 1991 und 2011 432 Profispiele absolviert hat, und zwar unter anderem bei den Eisernen Union Berlin und auch bei Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, SC Freiburg, VfL Bochum und auch Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg. Also sind so einige Vereine dabei, und Mike Reed-Peach erzielte dabei satte 54 Tore, also war auch ein guter Torschütze. Wie geht's dir heute, Mike Reed-Peach?
Ja, herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich. Mir geht's gut. Es ist sehr warm, sowohl bei dir als auch in Deutschland. Was aber nicht schlimm ist, deswegen freuen wir uns ja mal, wenn das Wetter mal ein bisschen toll ist. Sonst geht's mir persönlich gut, gesundheitlich gut, alles im grünen Bereich.
Das ist super, wunderbar. Wir haben den Kontakt gehabt über einen ehemaligen BVB-Spieler, auch Ex-DDR-Nationalspieler, der Eisen Karl. Und vielen Dank auch Steffen Karl dabei, dass der uns vorgestellt hat. Fand ich total super. Und ihr seid ja beide aus der Region, aus dem Osten, und also Ostteil von Deutschland. Und wir wollen mal über deine Karriere sprechen und auch in dem Zusammenhang, dass du halt bei der deutschen Nationalmannschaft in der U21 gespielt hast. Und aber deine Anfänge, fangen wir mal am Anfang an, hast du gemacht mit einem Verein, das hieß Stahl Finno. Und dann wechseltest du zu Vorwärts Frankfurt. Wie kann man sich das dann vorstellen damals? Also das war nämlich, glaube ich, vor der Wiedervereinigung, richtig, Mike?
Genau. Also ich bin ein Kind der ehemaligen DDR, für viele nach 1990 Geborenen nicht mehr vorstellbar, ein geteiltes Deutschland. War damals aber ja für uns logischerweise ganz normal. Wir sind halt im Ostteil des Landes aufgewachsen, und es war halt alles sehr strukturiert, also ähnlich wie heute, aber ich glaube, damals war es halt eben noch anders. Da kamen halt eben heißen sie Scouts, damals waren es Sichter zum Schulsport der ersten Klasse, und haben halt alle, die einigermaßen gerade auslaufen konnten, ein bisschen Koordination hatten, in die Vereine lotsen wollen. So bin ich im Grunde genommen zu Stahl Finno mit 6 Jahren gekommen, habe da im Prinzip alle Klassen durch, dann irgendwann, ja, aufgrund meines Talents oder Könnens, wie man es auch immer nennt, immer schon eine Klasse höher gespielt. Und dann kam halt diese, was heute die Landesverbände sind, waren damals Bezirke, also in dem Falle der Bezirk Frankfurt-Oder, weil wir in Eberswalde-Fino groß geworden sind. Der gehörte eben zum Bezirk Frankfurt-Oder. Und da ist es ähnlich wie heute, die Nachwuchsleistungszentren hießen die früher Kinder- und Jugendsportschulen. Da wollten sie mich dann schon mit Anfang 7. Klasse, also Anfang 13, holen. Da ich Einzelkind war, war meine Mutter nicht so begeistert. Mein Vater war schon immer ein Sportbegeisterter, hat selber Handball gespielt. Wollte mich damals schon ziehen lassen, aber das hat Mutti nicht zugelassen. Also sie sagt, nee, das ist zu früh. Demnach wurde das Ganze noch ein Jahr nach hinten gezogen, und mit Anfang 8. Klasse, sprich dann zur Jugendweihe, hat sie dann losgelassen oder musste auf Drängen von mir und des Vaters. Und dann ging es aber noch, weil es waren unterm Strich 80 Kilometer entfernt vom Zuhause. Also demnach konnte man da immer relativ kurz nach Hause an den Wochenenden, wenn keine Spiele waren. Sonst hatte das alles sehr viel Struktur. Also man hatte, wir hatten dann im Prinzip, wir waren im Internat, wie es heute sicherlich auch üblich ist. Und hatten dann eben morgens, ich sag mal, von 7 bis 10 Schule. Dann wurden wir mit Bussen oder mit dem Bus abgeholt, dann zum Training, dann nochmal Schule, 2-3 Stunden, dann wieder Training. Dann mussten wir uns ordnungsgemäß, wie es in der DDR üblich war, auch wieder anmelden. Wir durften dann halt nur bis, sagen wir, 22 Uhr raus. Ein oder andere Weg hat sich immer gefunden, wie man das umgehen konnte. Ja. war dann natürlich klar, sag mal, so diese Jugendphase, 14, 15, 16, 17, wo man sagte, man hat auch viel Mist gemacht. Konnte war, wir durften uns nur nicht erwischen lassen. Gut, Frankfurt-Oder war ja im Endeffekt ein Armeesportverein, also der dann natürlich noch disziplinierter oder strukturierter geführt wurde. Demnach hatte das alles Hand und Fuß. Und dann, ja, dann ist halt, wie gesagt, die Mauer gefallen, Grenze aufgegangen. Dann öffneten sich andere Wege, dass man dann im Prinzip Union Berlin wollte mich dann haben in Form von Trainer Frank Pagelsdorf.
Da komme ich jetzt
Genau,
drauf.
also dann, genau, das ist dann so ein Thema, wo ich dann sagte, okay, auch wieder Frankfurt oder Berlin waren dann nur 80 Kilometer. Berlin-Eberswalde eben dann auch wieder nur 50. Also das spielte sich zum Anfang alles in diesem Dunstkreis ab. Ja, und dann eben, ich sag mal so, das erste Mal in den Männerbereich. Zur damaligen Zeit ist Union Berlin, war die Regionalliga, die dritte Liga, sind aufgestiegen, haben die Relegationsspiele gewonnen. Bin also hin mit dem Glauben, zweite Liga zu spielen. Sind dann allerdings, wie gesagt, in der Vorbereitung zur zweiten Liga, waren natürlich auch da ehemalige gute Leute dabei, Marco Rehmer, Sergi Barbares, also waren auch da, Ralf Rambo war früher, Rehbein, also es waren schon Markov, Oswald im Tor, ne? Also da waren schon, der jetzt, glaube ich, noch bei Union tätig ist, waren damals eben alle noch aktiv. Und ja, der Verein war damals schon sensationell, also von den Fans natürlich nicht ansatzweise so, wie es heute ist, weil die Möglichkeiten einfach noch nicht da waren. Das Stadion war noch nicht gebaut worden, etc. Leider wurde uns dann in der Vorbereitung zur zweiten Liga die Lizenz entzogen aufgrund der gefälschten oder einer gefälschten Bürgschaft. War leider in den 2 Jahren, die ich da gesamt, also ein Jahr ja nur als Spieler, aber das waren ja übergreifend 2 Saisons. Wenn man da kommt, leider zweimal das Pech oder ich sag mal Dummheit oder Unwissenheit, wie man es auch immer heute schimpfen mag, dass man eben nicht den Sprung damals schon in die zweite Liga geschafft hat, sodass wir dann nochmal mit der Regionalliga starten oder in der dritten Liga starten mussten. War natürlich gerade für die Jungs, die den vermeintlichen Aufstieg geschafft haben, im Trainingslager natürlich ein ziemlicher Tiefpunkt, weil auch sehr viele ältere Jungs dabei waren mit Ende 20, Anfang 30, die natürlich sagten, Mensch, das ist nochmal ein Highlight, gerade jetzt in Gesamtdeutschland, weil die ja vorher die Möglichkeiten hatten sie ja vorher nicht. Ja, da gab es DDR-Oberliga und da spielte man im Grunde genommen gegen dieselben Mannschaften immer. Und eigentlich standen die Ergebnisse schon fest. Also BFC, Dynamo hat immer gewonnen.
Darf ich fragen, du beobachtest, du siehst ja jetzt, Union Berlin waren zeitweise diese Saison sogar Tabellenführer. Dann haben sie sich jetzt für die Champions League qualifiziert. Als ehemaliger Eisern Unioner, identifizierst du dich mit dem Erfolg und freust du dich mit, dass die Rot-Weißen diesen Erfolg haben? Und wie ist das eigentlich für dich zu verstehen, dass Union Berlin mittlerweile so viel Erfolg hat?
Identifizieren tue ich mich damit nicht mehr. Verfolge das natürlich, weil ich sag mal, gerade Union Berlin und im Nachgang Bayer Leverkusen so diese zwei prägenden Vereine waren, ist für mich, was da passiert in den letzten oder passiert ist in den letzten Jahren, unfassbar sensationell. Fing ja auch an mit diesen ganzen Geschichten, Fans, bauen das Stadion, etc. Also man hat da irgendwann, es ging natürlich ganz früher, es gab mal so eine Reportage, da war ich auch noch nicht am Leben, also ganz früher ging es ja immer so dieses Auf und Ab und dann gab es wieder schlecht, ganz lange schlechte Zeiten. Was ich aber so bemerkenswert finde, ist die Leute. Also ich kenne sehr, sehr viele Union-Fans, auch von damals noch. Denen ist es nicht im Grunde genommen egal, aber die stehen halt einfach hinter der Mannschaft. Und was da wirklich passiert ist, ist einfach phänomenal. Was mich damals so ein bisschen geärgert hat, ist, man wusste ja nicht, wo der Weg hingeht. Also Union Berlin steigt auf in einer Situation, wo Corona ist und keiner darf ins Stadion. So, jetzt spielt Union Berlin ein Jahr in der ersten Liga. Und keiner darf ins Stadion und steigt wieder ab. Also so war ja, ne, so geht man ja. Also wenn man jetzt als Fan das beobachtet hat, sind aufgestiegen. So, was ja schon mal toll war, aber auch wieder, hey, ohne Fans. Also diese ganze Geschichte. Dann spielen die ein Jahr in der ersten Liga und kein Zuschauer darf rein. So, haben die Jungs irgendwas erlebt, was wahrscheinlich, wo keiner dran geglaubt hat. Und ich sag mal, im schlimmsten Falle steigst du wieder ab, spielst ein Jahr erste Liga und keiner hat was davon. Was sich da natürlich dann entwickelt hat, ist wirklich grandios und zeugt natürlich von überragender Arbeit. Und ich glaube, das hat sich von damals irgendwo jetzt so durchgezogen, dass es eben einfach ein Team ist. Also ich glaube, eine Familie. Mittlerweile ist Union Berlin eine Familie geworden. Alle, die da tätig sind, leben, glaube ich, diesen Verein. Und keiner ist besser als der andere. So, und das, glaube ich, ist das nachher, was man merkt. Und die Charaktere oder die Spieler, die holen, sind ja jetzt keine, ich sage es mal übertrieben gesagt, Weltstars, die sie irgendwie für 60 Millionen Ablöse irgendwo kaufen, sondern es sind alles Jungs, die Bock drauf haben, Erfolge zu feiern und das zu erleben, was da passiert. Weil wer mal da war, ich durfte da ein, zwei Mal hin, jetzt auch in der ersten Liga war ich ein, zwei Mal da. Wenn denn Nina Hagen singt, dann ist das einfach Gänsehaut pur, wenn das ganze Stadion steht. Und das ist auch völlig ausreichend. Also es kam ja über dieses Thema, wir machen alles größer und alles, das ist einfach da. Also Wuhlheide ist Wuhlheide und das soll auch da bleiben, weil alles andere würde dann nicht mehr den Charme haben. Und da ist einfach für mich sensationell, weil so richtig greifen konnte ich es also auch nicht. Zum Anfang habe ich gedacht, okay, das erste Jahr Euphorie konnten sie irgendwie mitnehmen, vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen Glück. Aber was jetzt seit 2, 3 Jahren wirklich passiert, dass sie mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben, im Gegenteil, eher, wie gesagt, jetzt Champions League spielen, ist eigentlich, ja, eigentlich unfassbar. Ja, und da sieht man, dass, glaube ich, richtig, richtig gute Arbeit im Verein geleistet wird, dass sich wohl überlegt wird, wie der Kader zusammengestellt wird, dass die Mechanismen ineinander greifen und dass sie jetzt einfach die Zeit genießen. Und das ist eben, das kenne ich von vielen Union-Fans, egal was da passiert. Ja, wenn die verlieren, egal, 3-0 gewinnen, 5-0 verlieren, da wird immer gefeiert. Also egal, die Mannschaft wird einfach gefeiert. Und das wissen die Jungs und die sagen sich, weil Fußball spielt sie definitiv im Kopf ab, egal wo. Ich meine, beste Beispiel, wir sind jetzt beim Borussia, wir müssen nicht drauf rumhaken, aber letztes Spiel in Mainz hat sich im Kopf abgespielt. Es ging nicht darum, dass die Jungs schlechter waren. Ja, und
Lassen wir
da
das
sind,
Thema gleich.
ne, so, ja, ich meine, nochmal, das ist ja eben die Sache. Dortmund hatte in dem Moment was zu verlieren und vorher hatten sie nur was zu gewinnen. Und dann, wir hatten es mit Leverkusen, wo wir fast absteigen.
Richtig.
Die Beine sind so schwer. Der einfache Pass über 10 Meter kommt nicht an, weil man einfach einen Köckel in der Hose hat. Und da spielt sich eben, egal in welcher Region, Champions League, wo auch immer, wenn Fußball im Kopf sich abspielt, blockiert manches. So, also
Ja.
das, ne? Leider so.
Das ist total verständlich, Mike, ja. Okay, du kommst 94 zu dem großen Bayer 04 Leverkusen, da musst du schon ziemlich Talent bewiesen haben, weil du bist dann auf einmal in eine Mannschaft mit Christian Worms, Robert Kovac, Niko Kovac, Rudi Völler, Ulf Kirsten, Andreas Thom, sogar mit Bernd Schuster, ein Spieler, den ich damals, meine Eltern leben auf Mallorca, ich habe sehr viele Jahre auf Mallorca auch mit da gelebt und wir haben ihn damals gesehen bei Barcelona, ein großer Weltstar. Und dein Trainer war der ehemalige Dortmund-Trainer Erik Rebeck. Also damit hast du Christian Worms und Robert Kovac und Erik Rebeck sind alle ehemalige Borussen. Borussia Dortmund. Ich könnte mir vorstellen, dass für dich das besonders beeindruckend war, auch mit Ulf Kirsten und Andreas Thom zusammenzuspielen, weil das total riesen Legenden sind der DDR-Fußballs, oder?
Ja, also im ersten Jahr war noch Stepanovic, glaube ich, Trainer, aber es war natürlich eine völlig andere Liga. Also Frankfurt-Oder, Union Berlin, Leverkusen, oder waren dann einfach Welten. Also mit den Jungs, da waren ja noch ganz andere Leute, also da waren, es waren im Prinzip 16, ich sage jetzt mal, gestandene Profis und 10 Weltstars. So, jetzt kommen wir an als Peoples, so nenne ich es jetzt mal. Da gab es aber noch 10 von uns, Andreas Neuendorf, Mario Teug mit Markus Koth, wie sie alle hießen. Also wir waren noch 10 Jungs hinten dran, die meine Kategorie waren. Und hatten eigentlich gar keine Chance, wenn sich niemand verletzt hat, weil da gab es nur einen 16-Mann-Kader, keinen 18-Mann-Kader. Demzufolge war es eine völlig andere Liga. Aber die Jungs haben uns natürlich auch für normal aufgenommen, weil wir waren ja Mannschaftskollegen. Also wie gesagt, jetzt gab es ja immer diese Berührung, dann immer noch Ulf Kirsten und ich sage es mal, die Ossis, ist wie heute, wenn sich die, keine Ahnung, Garnesen sehen und sagen, Bruder, also wart jetzt nicht bei uns, aber man hatte dann halt ja schon irgendwo, man wusste, wo man herkommt. Aber Bernd Schuster, Rudi Völler waren natürlich, ich sag mal, zum Ende der Karriere hatten die sensationelle Stationen durch. Christian Wörns war nicht ganz, der war, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre älter, aber auch schon in dem Rahmen ein gestandener genau. Spieler. Nico und Robert kamen, glaube ich, erst im 3. Jahr. Auch 2 Berliner Jungs, ja, auch sagen wir die Schnauze am richtigen Fleck. Also das funktionierte schon, ja. Und wie gesagt, im 1. Jahr war so das Lehrjahr, wo man sagt, man war häufig dabei, man ist ein paar Mal eingewechselt worden, aber es ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Wir waren einfach nicht fertig. Also wenn wir mit 17, 18 oder 18 bin ich, glaube ich, hin. Wir waren nicht fertig. Ja, heute kommen die Jungs mit 17 und spielen Champions League. Das war damals, das war gar nicht denkbar, weil ich meine, ich war jetzt nie der körperlich Robuste, ich kam mehr so von der Technik, aber wenn ich gegen, ich sage jetzt mal, Van Beuten gelaufen bin, da habe ich gedacht, ich bin gegen eine Wand gelaufen.
Ja,
also die Zeiten waren ein bisschen anders. Erich Ribbeck war natürlich zu dem Zeitpunkt, als er noch zu Bayer Leverkusen kam, hatte er natürlich auch schon, ich sag mal, den größten Teil seiner Trainerkarriere hinter sich und war also mehr, ich sag mal, so der Gemütliche. Also er hatte dann gerne mal Golf gespielt und hatte dann, wenn dann irgendwie Ulf oder Bernd oder Rudi hingegangen sind und gesagt haben, also Trainer, heute Nachmittag nochmal trainieren ist schon ein bisschen viel. Ja, okay, dann machen wir heute frei. So, dann ist er Golf spielen gegangen und wir hatten frei. Aber es waren halt eben alles Typen, ich sag's mal wirklich, Typen, die, ich sag mal, alle ja, das Herz am richtigen Fleck hatten. Ja, das muss man eigentlich sagen.
Ja, seid ihr sogar Vizemeister geworden mit Bayer Leverkusen. Man sagt nicht umsonst immer Vizekusen, ein bisschen unfair auch. Ein Riesenerfolg auch für dich, schon in jungen Jahren Vizemeister zu werden. Oder welche Erinnerung hast du an diese Saison 96, 97?
Ja, das war ja im Prinzip das Gegenstück von dem, was im Jahr davor passiert ist. Ne? Also im Jahr davor, also das erste Jahr war ja so, dass wir halt reinschnupperten. Im 2. Jahr haben wir relativ viele Spiele machen dürfen als jüngere Spieler. Ich glaube, da hatte ich 20, 25 Spiele gemacht. Leider war das ja die Saison, wo wir da irgendwie mit reinrutschen und aber auch mit einer sensationellen Truppe. Ich glaube, da war Sergio schon da. Da waren wir, Ramelow und wie sie alle hießen, sind wir fast abgestiegen und haben uns im letzten Spiel gegen Kaiserslautern gerettet und sind halt in der Liga geblieben, weil das wäre der Obergau oder Supergau gewesen, wenn Leverkusen da absteigt. Dann kam Christoph Daum und dieselbe Truppe spielt im nächsten Jahr im Endeffekt dann um den Titel. Was natürlich dann, ja, also nochmal, es liegt ja nicht immer, es hat einfach nicht funktioniert. Ja? Wir hatten 100 Einzel- oder super Einzelspieler, aber wir haben als Truppe einfach nicht funktioniert. Und dann, wenn dann die Räder nicht ineinander greifen, dann rutscht man da eben rein. War natürlich in dem Jahr hat er dann sich wieder für Peter Lehnhoff entschieden, weil er den aus Kölner Zeiten kannte. Der hat natürlich dann auch nochmal eine sensationelle Saison gespielt. War dann aber in die Jahre und wusste, dass das dann eben seine Karriere beendet war. Und dann, wie gesagt, habe ich mich ja dann leider falsch entschieden und den Verein verlassen. Das ist auch das Einzige, was ich heute anders machen würde, weil Christoph Daum mich dann eben halten wollte und ich aber sagen wollte, wie gesagt, ich will halt spielen, ich habe das Jahr davor gespielt, jetzt habe ich, gut, da kamen ein paar Sachen dazu, Bundeswehr mussten wir noch zur Grundausbildung, konntest du die Vorbereitung nicht richtig mitmachen. Also alle diese Dinge spielten da eine Rolle, aber als junger Spieler will man denn auch wieder spielen, wenn man das Jahr davor viele Spiele gemacht hat, hatte dann noch einige gute Sachen, bin dann dummerweise nach Düsseldorf. Ja, war dann nicht so die richtige Entscheidung.
Kommen wir dann nach Fortuna Düsseldorf. Also hast du dieses Erlebnis gehabt und natürlich auch Europapokal gespielt mit Bayern 04 Leverkusen. Du hast dann bei Fortuna Düsseldorf angeheuert mit dem Trainer Uli Maslow. Der war tatsächlich bei Borussia Dortmund. Da fange ich mal ganz oben an. Also Dortmund hat viele gute Trainer gehabt über die Jahre. Manchmal wahnsinnig viele gleich in einer Saison. Wie ist der Uli Maslow so vom Typ her? Würde natürlich jeden Borussia Dortmund-Fan interessieren.
Ich möchte jetzt niemand irgendwie im Hinein irgendwas Böses, aber Freunde wurden wir ja erstaunlicherweise nicht. Es war so mehr so die ganz alte Schule. Gut, da hatten wir dann noch einen Erich Ribbeck, der dann ähnlich war. Das war dann halt der Gegenpart zu dem, zu Frank Pagelsdorf. Ja, also er war halt wirklich vom Training her, von den Einheiten, auch wenn es um Ausdauer ging, wirklich einfach nur machen, sinnlos im Kreis laufen, Kniebeläufe über den ganzen Platz, was total sinnlos war. Wir hatten jetzt nicht so, also wir haben keinen Stress gehabt, aber das war jetzt nicht so, wo ich sage, würde ich gerne wieder haben wollen. Wie gesagt, man lernt ihn dann natürlich als Mensch auch nicht so kennen, weil die waren halt nicht so nahbar, ne? Also man kam auch gar nicht, die hatten aufgrund ihres Alters natürlich eine größere Distanz aufgebaut, und haben gar keinen wirklich nah rangelassen. Deswegen kann ich, er war auch nicht lange da. Wir hatten da ja auch nicht ganz so viel Erfolge in der Saison. Sind ja dann leider, also ich bin ja dann doch zur zweiten Liga hin. Also ursprünglich haben sie noch erste Liga gespielt, als ich mich entschieden hatte. Hat aber für beide Ligen unterschrieben. Dann sind sie leider noch abgestiegen. Und sind dann mit ihm ja auch fast wieder, beziehungsweise er hat dann die Saison nicht zu Ende machen dürfen, konnten wir uns dann irgendwie noch in der Liga halten. Ja, ist jetzt für mich nochmal, dazu war auch die Zeit zu kurz oder auch nicht intensiv genug, dass wir jetzt da eine Beziehung aufbauen konnten. Ich glaube, er ist so als Mensch ganz, ganz nett gewesen. Als Trainer war er jetzt nicht unbedingt mein bester Freund.
Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stammtisch meetup of the official Borussia Dortmund fan club in London? We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now back to the show.
Du bist in der Folgesaison dann zu SC Freiburg gewechselt, zu den Breisgauer, eine wunderschöne Stadt. Hast dort auch mit Michael Fronzek gespielt, der natürlich eine Gladbacher Legende war. Ich frage mal so, was ist das Besondere an den SC Freiburg und wie nimmst du deren Erfolg mittlerweile unter Christian Streich wahr?
Ja, also wie gesagt, ich hatte in jungen Jahren das Glück, mit vielen damals schon etwas älteren, aber dafür sehr erfolgreichen Jungs zusammenspielen zu dürfen. Michael Fronzek war zum damaligen Zeitpunkt da natürlich einer der großen Spieler in Freiburg. Freiburg ist auch da ein grandioser Verein, der eine überragende Entwicklung hat, mehr die Ausbildung sieht, weil da der Fall immer eintritt, wenn halt jemand überragend spielt, nicht gehalten werden kann und meistens den Verein verlässt. Zum damaligen Zeitpunkt war lange Volker Finke Trainer, und jetzt dann Streich, was natürlich immer zeigt, dass der Verein lange die Füße stillhält und weiß, worum es den Verein geht, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht permanent den Trainer rauszuschmeißen, sondern wirklich da eine klare Philosophie hat und einen Plan hat, der halt aufgeht, wenn man eben auch da ähnlich wie Union Berlin wahrscheinlich ineinander arbeitet oder miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und deswegen war auch Freiburg nicht nur vom Wohnen, auch wenn es immer nur ein Jahr war, die Vereine, bei allen Vereinen, wo ich grundsätzlich gespielt habe, die hat jeder seinen eigenen Charme gehabt und mit den Leuten, die jeder Verein hatte, die jeder auf ihre Art einfach super waren. Und deswegen bin ich einfach froh, das alles mal mitgenommen zu haben und sagen können, du hast das erleben dürfen. Das war halt eben so der Vorteil.
Total cool, ja. Und freust du dich mit, dass die Freiburger mittlerweile auch Champions League spielen und das neue große Stadion gebaut haben?
Ja, also nochmal, es ist ja, war ja so ein Stück weit beängstigend, wenn man so die Liga dieses Jahr verfolgt hat, wer oben war und wo, ich sag mal, so Vereine wie Gladbach, Schalke jetzt nicht mehr, die waren, aber ich sag mal so Gladbach, Leverkusen, ne, Dortmund war nun dann zum Schluss wieder, aber sah ja auch eine Zeit lang nicht so aus. habe ich erst mal gedacht, wir haben die Tabelle umgedreht, als Freiburg da oben mit Union Berlin rumgekrochen ist. Es ist einfach mal schön und erfrischend, dass sowas eben auch passiert, dass nicht immer diese Langeweile ist und man sagt, es sind immer dieselben Vereine oben, sondern man sieht die Entwicklung in den vermeintlich kleineren Vereinen schon sehr gerne. Und wenn, ich sag mal, in Anführungsstrichen, ein Großer auch mal oder ein Kleiner einen Größeren ärgern kann, macht die Liga nur spannend. Und das war eben das, was dieses Jahr gerade im Zieleinlauf nachher total spannend war, dass eben auch mal ein anderer die Chance hat, deutscher Meister zu werden und nicht immer Bayern München.
Großartig, ja, absolut. 99 bist du von Freiburg dann zum VfL Bochum gewechselt. Dort hast du mit den Ex-Dortmunder Delron Buckley gespielt. Du siehst, es gibt einen Leitfaden in dem Gespräch. Ja. Wir suchen immer
die. Sich bis heute durch.
Ja, bei jedem Verein gab es irgendwas mit BVB. Wie war das so mit Maurizio Gaudino, auch der ganz groß aufgespielt hat bei Waldhof Mannheim, aber auch Stefan Kunz ist mittlerweile, der war auch U21 Deutschland-Trainer, da kommen wir auch noch zu. Und dann natürlich ein ganz besonderer Moment für dich, 2 Tore gegen 1860 München im Pokal. Das hast du nicht ganz so oft geschafft, deswegen werde ich dich fragen. Ich denke aber, der große Highlight war für dich der Aufstieg in der ersten Bundesliga 2001. Also, VfL Bochum, Ruhrstadion, große Legenden. Wie hat Mike Riedpitsch das Ruhrgebiet so erlebt insgesamt?
Ja, also meine größte Zeit war ja im Ruhrgebiet, in Rheinland, Nordrhein-Westfalen, bis auf die kleinen Ausflüge Freiburg und Kiel. Waren ja im Prinzip alle Vereine da. Und nochmal, auch Bochum war damals eine sensationelle Truppe. Geile Typen. Klar, zeigt natürlich den Erfolg. Jetzt heute natürlich auch wieder erfolgreich. Hatten eine kurze Durchstrecke, wo sie lange nicht aus der zweiten Liga kamen. Aber man muss einfach sagen, es waren halt so die Jahre, wo mal sehr viele, prägende Spieler, ich sag mal, die Generation, die jetzt 50 plus sind, die einfach sagen, das waren eben unsere Idole. Wenn ich heute mit meinem Sohn spreche, der kann mir natürlich auch alle Spieler von allen Mannschaften nennen, so wie wir das damals auch konnten. Ich jetzt leider nicht mehr, weil das einfach eine andere Generation ist. Ich nicht im Trainergeschäft tätig bin, demzufolge da auch nicht so meinen Fokus drauf lege. Aber es waren halt damals ähnlich wie heute, die Euphorie der Leute war da. Man hat unfassbar, gefeiert, machen sie heute auch, aber ich glaube, damals war das alles noch ein bisschen ungezwungener, weil wir eben nicht permanent fotografiert wurden und wir haben die Kuh fliegen lassen in Bochum, sind vorm letzten Spiel zur Abschlussfahrt gefahren, sodass wir eigentlich würfeln mussten, wer am letzten Spieltag in Hannover aufläuft, weil alle irgendwie noch schwindelig waren, demzufolge, ja, und sind dann mit den Frauen parallel im Bus, also die eine Spur, wir eine Spur im Prinzip von Hannover zurückgefahren und haben dann Bermuda-Dreieck unsicher gemacht und das sind natürlich alles so prägende Erlebnisse, die man mitnimmt, ja, und da haben die Fans natürlich einen riesen Anteil und der Verein.
Das ist ein großes Wiedersehen für dich mit Dragoslav Stepanovic auch. Und unter Alexander Ristić hast du auch gearbeitet, der erfolgreich mit Fortuna Düsseldorf gearbeitet hat. Ich werde in ein paar Wochen bei Rot-Weiß Oberhausen ein Freundschaftsspiel sehen gegen den 1. FC Mülheim, einen Verein, wo ich selber auch engagiert bin. Ich war selber damals auch in den 80er Jahren bei Rot-Weiß Oberhausen, als sie gegen Borussia Dortmund DFB-Pokal gespielt haben im Stadion. Was ist das Besondere an den RWO? 69 sind die deutscher Zweitbundesligameister geworden. 99 haben sie Halbfinale gespielt. Kurz bevor du dort angeheuert bist, hatten sie gegen FC Bayern München vor 46.000 damals im Gelsenkirchener Parkstadion im Halbfinale des DFB-Pokals gespielt. Also es war eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Zeit des Rot-Weiß Oberhausen. Wie ist der Charakter dieses Vereins Rot-Weiß Oberhausen? Ich glaube, ziemlich treue Fans, kann man auch sagen, ne?
Ja, es war für mich auch eine sehr, sehr schöne Zeit, weil die Jahre davor, ich sage jetzt mal Düsseldorf, Freiburg und auch Bochum mit 2 Jahren nur und die beiden davor mit 1 Jahr, dann auch in einem Alter stattgefunden haben, wo man natürlich auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt hatte. aufgrund der Vereine, auch der Spiele, die nicht ganz so viel waren, wie man sich eigentlich erhofft hat, aber das ist ein anderes Thema. Und aber Oberhausen dann, ich nenne es jetzt mal schon so als Leistungsträger und da in dem Falle schon als erfahrener Spieler geholt worden und war für mich eigentlich von dem Erfolg her als Spieler, also selber als oder die Spiele, die man absolviert hat, die meisten und auch der Verein, der mich da natürlich auch, ich will nicht sagen geprägt hat, aber das war dann halt schon, da warst du mal Kapitän, mal Vizekapitän, du hast halt mehr Verantwortung übernommen, du hast dich auch mehr, ich sag mal, um den Verein gekümmert, du hast mehr dich mit den Sponsoren unterhalten, was man ja mit jungen Jahren ungern macht, also man steht da immer und sagt, wann kann ich wieder gehen. ja. Wenn man älter wird, guckt man so ein bisschen hinsichtlich, was könnte da drüber hinaus passieren und setzt sich mal mit den Dingen auseinander, warum sind eigentlich Sponsoren da oder ne, warum bezahlen die uns oder wie auch immer oder warum kommt Geld rein. War Oberhausen natürlich auch, wie alle anderen Vereine, natürlich von den Fans sensationell, war nicht ganz so wie bei den anderen Vereinen, wobei wir trotzdem, wir hatten ja zweite Liga gespielt und hatten in dem einen Jahr mit Jörn Andersen ja selbst die Möglichkeit, in die erste Liga aufzusteigen, was damals unfassbar war, weil da hat keiner dran geglaubt. Wir hatten auf immer Erfolg, war eben so ein Selbstläufer und dann leider im vorletzten beziehungsweise letzten Spiel dann nicht mehr geschafft. Aber die haben halt eben genau auch das. Da war natürlich damals mit Hermann Schulz, ich sage jetzt mal so, wie man es immer so sagt, so ein Mäzen am Werk, der größte Geldgeber war, im Hintergrund aber immer sehr sauber und ordentlich gearbeitet wurde, dass man sich eben breiter aufstellt, was sie jetzt auch dann irgendwann geschafft haben, also in den letzten Jahren natürlich, ist ja nur schon ein paar Jahre her wieder. Leider ist dann, wie gesagt, in dem letzten Jahr bei mir der Abstieg nicht, oder mit mir war der Abstieg nicht zu verhindern. Sehr schade, weil dann ging es halt eine Zeit lang wirklich, wirklich echt nicht aufwärts, mussten sich sammeln, haben dann aber mit dem Nachwuchsleistungszentrum und die Sachen, die sie eben dann da neu gemacht haben, sich wirklich gut aufgestellt, auch in der Personalwahl. Viele Jungs, die damals den Verein kannten, aber für den Verein gelebt haben, damals aber noch nicht in Position waren, die halt heute das Zepter so ein bisschen übernommen haben und da sehr sauber und ordentlich arbeiten, ohne sich jetzt da irgendwie aus dem Fenster zu lehnen. Und das ist deswegen guckt man immer noch, weil das waren wirklich vier sehr erfolgreiche Jahre, wo ich halt immer, glaube, mindestens 25 oder 30 Spiele gemacht habe, da eigentlich auch meine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte, auf dem Platz. So, und deswegen wird auch Oberhausen immer ein Stück meiner Reise sein, ja, wo man einfach sagt, da kennt man halt auch noch sehr viele, weil die 4 Jahre ja schon geprägt haben. Also waren sehr viele Menschen noch drumherum, die man kennengelernt hat, die heute noch zu den Bekanntschaften gehören, die man immer mal gerne anruft oder mal gerne trifft.
Kilometer weiter dann zum MSV, zu den Zebras gewechselt, Meidricher SV, früher auch Bundesligist, immer wieder über die Jahre mittlerweile dritte Liga. Ich frage direkt sofort nach Jürgen Kohler, der kurze Zeit auch für 12 Spiele tatsächlich dein Trainer war. Es gibt für mich kaum einen größeren als Jürgen Kohler bei Borussia Dortmund, kaum einen Spieler, den ich mehr bewundere als Jürgen Kohler. Wie ist Jürgen Kohler als Trainer gewesen und was kann man so erzählen über deine Zeit beim MSV?
Die Reise zum MSV war natürlich bedingt, dass der Vertrag auslief, dass sie mich unbedingt haben wollten. Der ein oder andere Oberhausen hat es mir krumm genommen, weil ja auch da eine gewisse Rivalität besteht. Aber ich glaube, da ging es, habe ich dann nur mit vielen Leuten noch diskutiert, dass es einfach darum ging, dass man eben auch da irgendwann mal sagen muss, man muss an sich denken und wenn man im Job ein besseres Angebot bekommt, dann lehnen es relativ wenig Menschen ab. Und so war es. Ich bin nicht gegangen, weil Oberhausen mir nicht gefallen hat, sondern weil einfach dann noch andere Möglichkeiten waren. Wir sind mit Oberhausen aus der zweiten Liga abgestiegen und MSV ist in die erste Liga aufgestiegen. Und ich habe einfach da nochmal die Chance für mich gesehen, zu sagen, jetzt nochmal nach 4 erfolgreichen Jahren in der zweiten Liga nochmal in der ersten Liga zu spielen. War mit Norbert Meyer auch alles toll, Vorbereitung. Da ging es halt um Dirk Lottner auf der 10 oder um mich. Leider wurde denn keiner, weil sie noch einen dritten Stürmer geholt haben und haben dann mit Markus Kurt und Ahanpfuff und ich weiß gar nicht, aus Dresden damals geholt, mit drei Stürmern gespielt, somit fiel die Zehnerposition weg. War aber nicht dramatisch, wir sind halt also regelmäßig von der Bank gekommen, leider nicht so erfolgreich. Dann kam ja diese ominöse Szene mit Albert Streit und Norbert Meyer mit der Kopfnuss. Die der eine sagt, war eine, der andere sagt, nee, war nichts. Leider gab es da schon sehr, sehr, sehr nachvollziehbare Bildaufnahmen, sodass man sich im Nachgang dann von Norbert Meyer getrennt hat, was dann dazu führt, dass Jürgen Kohler als Trainer geholt wurde. Er war sicherlich als Spieler überragend, heißt nicht, dass man unbedingt ein guter Trainer sein muss. Also nichtsdestotrotz, weil, also nicht, weil er jetzt mich dann aussortiert hat. Es war halt einfach damals die Zeit, wenn ein neuer Trainer kam, der wollte neue Impulse setzen, hat halt vier Spieler, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal suspendiert, ihr sagt, ihr spielt bei mir keine Rolle mehr, obwohl ihr Verträge habt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich noch anderthalb Jahre Vertrag und es war nicht so, dass es darum ging, dass es irgendwie Spieler, die gedacht haben, oh, wir sind dabei, sondern es haben halt eben auch Stammspieler gedacht. Und das ist halt eben auch schon, wenn man so die Trainingslager damals erlebt hat, dass selbst ein Ahanpfuff und Markus Kurt, die alle Spiele in der Hinrunde gespielt haben, damit gerechnet haben, dass es die erwischen könnte, zeugt schon davon, dass der Trainer also eigentlich mit keinem irgendwie näher gesprochen hat. Ja, also es ging dann halt, ja, also alles ein paar Dinge, die einfach nicht so waren, wie man sich das vorstellt. Ist jetzt auch kein Nachkarten, weil ich den Song da gezogen habe. Man hat ihn dann ja auch relativ schnell wieder entlassen. Ja, was ja auch ein Zeichen von dem war, dass vielleicht nicht, oder dass der Verein sich doch nicht so vorgestellt hat, wie man es machen sollte. Also wie gesagt, ich bin auch keiner, der groß nachkartet. Jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Für mich ist er als Spieler überragend gewesen, als Trainer jetzt nicht wirklich. So, und demnach hoffe ich, dass er weiterhin Erfolge. Ich habe mal geguckt, er hatte dann einige andere Stationen, sowohl als Trainer als auch mal irgendwo als sportlicher Leiter, wenn ich da richtig informiert war. Aber wie gesagt, nochmal, als Spieler sicherlich ein überragender Mensch, als Trainer waren wir jetzt nicht die besten Freunde.
So. Ein sehr ausführliches Bild und natürlich hat auch Jürgen Kohler seinen Haupterfolg gehabt als Fußballer und das kann man wirklich sehr wenig wegnehmen von dem.
Also super, überragend, also das zieht absolut gut vor, ne? Also keine Frage. Es ist
Deutscher Meister.
Das stellt sie nicht. Also wie gesagt, nochmal, wir haben ja alle irgendwo Fehler gemacht. Also alles gut, ist alles in Ordnung.
Kommen wir zu MSV und VfL Bochum, das Derby. Das ist auch eine Art Revier-Derby, den ihr da gespielt habt. Wie ist das für dich gewesen, wenn du dann zum VfL gekommen bist, zu deinem alten Verein dann mit MSV? Hast du da so eine besondere Erinnerung dran?
Nee, besondere Erinnerung eigentlich nicht. Was man eben sagen kann, das war aber bei vielen Vereinen so, dass man eben, ich will jetzt nicht sagen, herzlich empfangen wurde, aber es gibt ja auch Beispiele, wo die Spieler, die Ex-Spieler eben ausgepfiffen werden. Und das war nie der Fall, weil, wie gesagt, meine Kommunikation mit den Leuten immer da war. Ich bin also immer stehen geblieben und habe mich immer Diskussionen gestellt oder Problemen gestellt. Auch wenn es mal nicht so lief, sind wir in die Kurve. Und das merken sich die Fans. Also bei Fortuna Düsseldorf, glaube ich, kann ich heute noch ins Stadion fahren. Ich meine, jetzt nicht mehr, aber ich sag mal so, das war die ersten drei, vier Jahre, nachdem ich aufgehört hatte. Gerade in Flingerbräuch, wenn dann so die U23 oder so gespielt hat, da brauchte ich keine Karte. Also wenn da die Ordner standen, die damals da standen, dann war das, weil man sich eben mit den Leuten auseinandergesetzt hat. Man hat die nicht herablassend behandelt, wenn man als großer Profi reingefahren ist, sondern man hat sich bedankt, wenn sie das Tor aufgemacht haben. Und sowas gab es natürlich auch andere Beispiele, die dann sagen, mach mal hin, mach die Tür auf, das ist dein Job. Wir haben es eben ein bisschen anders gehalten, weil eben ohne die Leute das ganze System nicht funktioniert und da auch ein Stück Dankbarkeit gezeigt haben. Und so war es bei vielen Vereinen, die dann halt, die haben jetzt nicht beim Spiel geklatscht, aber die haben uns aber auch nicht beim Aufrufen der Namen und Nummern ausgepfiffen. Also das sind immer so Highlight-Spiele, gab es Leverkusen-Köln, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen. Also die gibt's überall. Dortmund, Schalke, es sind immer so, das sind so Spiele, die für die Fans sowohl als für die Spieler auch natürlich einen ganz anderen Charakter haben, weil man kann auch 8 Spiele scheiße spielen und im Derby gewinnt man, dann sind die Fans trotzdem zufrieden. Ja, es gibt so, das, also das ist wie, das hat so eine Eigendynamik, ja, wobei man da immer jetzt auch wieder aufpassen muss, das entwickelt sich manchmal auch schon in die falsche Richtung, sportlicher Ehrgeiz hin oder her, aber manchmal ist es dann doch schon mehr darüber hinaus und da sollte man einfach ein bisschen runterfahren und überlegen, dass es immer noch Sport ist. Also Sport, genau, der Spaß machen soll. So, darum geht's ja. Es soll einfach, genau, Spaß machen. So,
absolut. Ja, wunderschöne Schilderung. Man hätte fast jeden Thema aufgreifen können. Also egal, ob RWO gegen RWE oder MSV gegen VfL Bochum. Also du hast da wunderschöne Erlebnisse gehabt. Und ich denke mal, dass es im Südwesten bei Freiburg auch Derbys gab. Und ja,
das Karlsruhe, ist. Stuttgart waren immer heiße Duelle.
Spiel, vielleicht auch Eintracht Frankfurt, ich weiß es nicht. Ich frage dich zum Schluss noch und ich bedanke mich ganz herzlich für deine wunderschönen Einsichten. Viele große Persönlichkeiten. Kommen wir zu deinem Beruf in die Deutschland U21 Nationalmannschaft. Die Deutschland ist aktuell U21 Europameister und sie werden versuchen, diesen Titel zu verteidigen unter Antonio Di Salvo. Der macht eigentlich wirklich einen guten Job, kann man nicht anders sagen. Und wie nimmst du die Mannschaft wahr jetzt die jetzt nach Rumänien, Georgien fährt, um halt diesen WEM, können diese Mannschaft, kann die den Titel verteidigen? Die erste Mannschaft Deutschlands läuft wirklich nicht so besonders gut. Sie haben 2 Spiele in den letzten 7 gewonnen und jetzt mittlerweile 2 relativ laue Performances gemacht gegen Ukraine und auch gegen Polen. Aber was traust du den jungen Deutschen zu, die U21-Nationalmannschaft in Rumänien, Georgien? Was hältst du von Antonio Di Salvo und was meinst du, was die erreichen können?
Und sieht, dass da natürlich auch Jungs dabei sind, die eine enorme Qualität haben. Und ich glaube, das ist, ich meine, der hat man oben auch nochmal, wir bewegen uns da immer in so einem alle sind irgendwo Bundestrainer, wenn es scheiße läuft, aber eine bessere Idee hat keiner, weil man muss ja ehrlich sein, man muss einfach sehen, was hat man zur Verfügung, ja, im oberen Bereich. So, da muss man einfach sagen, okay, wen will man dazu holen? Also wir haben ja nun schon irgendwo die besten deutschen Spieler im Kader und wenn es halt nicht funktioniert oder nicht reicht, dann muss man sich Gedanken machen, wo der Fehler liegt. Und da setzen wir eben genau an, wenn man sagt, der Unterbau funktioniert, die U21 ist sehr stabil. Hat natürlich auch damit zu tun, dass viele, viele Jungs in ihren Mannschaften auch schon teilweise Leistungsträger sind oder auch schon viele, viele Spiele absolviert haben. Das war eben, ja, Abwehr funktioniert nicht, in der U21 funktioniert. Jetzt kann man wieder sagen, liegt am Trainer oder liegt an den Leuten. Also ich glaube einfach, dass man da einfach mal so ein bisschen Geduld haben sollte. Wobei wir halt schon sagen müssen, in der Entwicklung haben wir schon ein paar Jahre liegen lassen. Ja, wenn man, ich meine, die Holländer haben es uns damals vorgemacht, da haben wir immer gesagt, Mann.
Das sehe ich auch so.
Wir haben schon einige Jahre liegen lassen. Hat natürlich, glaube ich, auch damit zu tun, dass, ich sag mal, in den Verbänden oder ohne da jetzt wieder jemand zu nahe zu treten, sitzen halt auch nicht die Jüngsten. Ja, und wenn man nicht mehr so in dem Alter ist, wo man sagen kann, das ist total super oder man hat Ideen, dann findet man die Ideen auch nicht super, super, wenn sie nicht von einem selber kommen. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen was liegen lassen. Jetzt versuchen sie gerade das Ganze wieder so ein bisschen aufzuholen. Was nicht so einfach ist, man sieht es ja oben. Also sonst, ne, wir waren ja lange, lange Jahre, waren wir mit Deutschland als Nationalmannschaft gefürchtet, so nenne ich es jetzt mal. Ja, wir waren eigentlich gefürchtet. Jetzt, ich will nicht sagen, jetzt lachen sie sich kaputt, aber ich meine, wenn man die letzten Spiele sieht, dann nochmal, aber es muss ja ein Wandel stattfinden und der muss irgendwann passieren. Die haben immer gesagt, es muss was passieren. Jetzt haben sie dann irgendwann, ich sag mal, die älteren Spieler, die natürlich sehr erfolgreich waren, die natürlich dazu beigetragen haben, dass wir Weltmeister, Europameister wurden und so weiter, natürlich irgendwann ihren Zenit überschritten hatten und irgendwann ins Alter gekommen sind. Dann muss der Wandel vollzogen werden. Ob der immer so radikal vollzogen werden muss, dass man sagt, man haut gleich alle raus oder man hätte es halt stückchenweise gemacht, dass man eben einfach diese Typen, die, glaube ich, damals dafür da waren, diesen Haufen so zu führen, dass die Erfolge eben da waren, nicht komplett raushaut. Ne? Ich meine, wenn man, ich gehe ja gar nicht so weit zurück, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt einen Effenberg oder Matthäus, sondern ich nehme jetzt mal, ich sage mal, den Schweinsteiger, den Müller und wie sie alle hießen, die sind ja noch gar nicht so, oder Mertesacker, die waren ja noch gar nicht so lange raus. So, die haben aber auch mal ihre Meinung gesagt. So, heute habe ich das Gefühl, das sind alles so kleine, und da muss auch mal ein bisschen mal der Dampf abgelassen werden und da fehlt mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, in mir fehlen einfach so ein bisschen die Emotionen. Also das habe ich bei vielen Mannschaften oder bei vielen Spielen gesehen, dass man einfach mal ein bisschen mehr Emotionen zeigen darf. Also wenn ich mal irgendwie einen umhaue, haben wir früher auch, ich meine nochmal, es soll keiner einen umhauen, aber unterm Strich haben wir, also ich damals als Leistungsträger an der Mittellinie einfach mal einen umgehauen, um ein Zeichen zu setzen. Ja, und den Jungs gesagt, so jetzt werdet mal wach, damit wir hier irgendwie ins Spiel kommen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Wenn der Erfolg da ist, dann schwimmen sie alle mit. Weil Fußball spielen können die alle. Sensationell. Also da ist auch, geil, stellt sich die Frage nicht. Nur es muss halt auch mal ein bisschen Feuer rein. Und das ist eben das, glaube ich, was auch die Leute sehen wollen. Man kann noch verlieren. Aber wenn man verliert und man trabt so hin und her, dann ist das irgendwie alles nicht schön. Und ich glaube, das machen die Jungs unten besser. Ja, die sind einfach, die sind bissig, die wollen Erfolg haben, funktionieren und harmonieren wahrscheinlich, was natürlich klar ist, dass die das oben noch nicht können, weil aktuell ist eine Findungsphase, wir haben noch ein Jahr Zeit. Auch das sollte man nicht überbewerten, wenn ich jetzt schon wieder Stimmen höre, schmeißt Flick raus. Ist ja immer alles nett, aber wer wäre denn adäquat als Lösung da? Ja, wo man sagt, und das ist immer das, da sollten sich die Leute mal drüber Gedanken machen, wenn sie jemanden rausschmeißen wollen, ob man eine adäquate Lösung hat. So, und vorher haben sie, als Löw da war, haben sie nach Flick geschrien, haben gesagt, oh, er bringt frischen Wind, neue Jungs.
Genau. Richtig.
Und anderthalb Jahre später hacken sie auf ihn rum. Das wird immer so sein, weil es gibt in dem Job auch keine Dankbarkeit. Ne? Das ist auch Fakt. Aber auch da sollte man ein bisschen die Nerven behalten und gucken, nochmal, alle wollen eine erfolgreiche Europameisterschaft oder eine erfolgreiche Nation, aber man kann sich die eben nicht malen. Und da ist manchmal ein Stück weit Verständnis besser, als immer drauf zu hauen, und macht es auch nicht einfach, weil die Jungs sind auch nicht die Ältesten. Den tut es, glaube ich, auch ein bisschen weh, wenn sie permanent vor die Fresse kriegen, auch wenn sie gutes Geld verdienen. Aber es sind auch nur Menschen, und die haben auch irgendwo, wenn die nach Hause in ihre vier Wände sind, dann werden die Oma sagen, Alter, gehen mir die alle auf den Sack, was doch völlig okay ist. Aber dürfen sie auch mal vor der Kamera sagen, jetzt, ne, wo ich sage, einfach mal Emotionen zeigen und mal sagen, so. Also das, wie gesagt, ich wünsche den Jungs natürlich viel Erfolg, sind alle zu Recht da und hoffen, dass die U21 den Titel verteidigen kann und unsere Jungs oben uns eine etwas oder erfolgreichere Fußballabende bescheren. Nicht so kurze wie beim letzten Mal.
Mike, eine Frage, ich hake jetzt mal kurz nach. Liegt das am Spielsystem, das einfach sehr athletisch und schnell gespielt wird, dass es ein anderer Spielertyp ist? Als Borussia Dortmund-Fan freut man sich sehr über einen Marius Wolf oder einen Emre Can, die auch mal ein bisschen wie Jürgen Kohler früher zur Sache gehen können, ein bisschen, ne, einfach zur Sache gehen können, ne? Also richtig voll zulegen können. Das wünscht man sich, und teilweise fehlt das den Dortmunder, gerade im defensiven Mittelfeld. Liegt das am Spielsystem, dass einfach jeder sich gleich fallen lässt, dass da sehr viel geschummelt wird, dass man heute wie früher der Engländer Stuart Pearce oder auch, wie gesagt, ein Jürgen Kohler, harte Jungs halt, auch ein Hans-Peter Briegel früher, ganz früher, dass es diese harte Jungs einfach nicht mehr im Spielsystem ihr Platz finden, oder wie siehst du das?
Ja, es gab ja, also wir haben ja viele, nennen sie jetzt mal, ich habe sie mal aus Spaß so Bahnschienentreter genannt, weil sie halt eben alles kaputt getreten haben, was kam. Man hat dann irgendwann angefangen und gesagt, jetzt müssen wir aber auch mal irgendwie, dass unsere zwei Innenverteidiger in der Viererkette auch mal ein bisschen am Spielsystem oder am Spielaufbau teilnehmen. Ob sie jetzt nochmal am Spielsystem, glaube ich nicht. Es ist einfach, ist einfach auch die Zeit, die ein Stück weit mitgeht. Ich gebe dir da völlig recht. Es ist unfassbar dynamisch geworden. Also wenn ich manchmal sehe, wie die durch die Lüfte fliegen oder wie die da in manche Zweikämpfe gehen, wo ich immer sage, meine Herren. Aber ich gebe dir natürlich auch recht, dass so ein bisschen die fehlen, die wirklich mal ernster. Es gibt natürlich noch, wie du gerade sagst, es gibt immer noch den einen oder anderen, aber die müssen aber auch fußballerisch mittlerweile so weit sein, dass sie eben nicht nur den Ball zum Mitspieler bringen, sondern eventuell auch mal irgendwie einen Pass in die Tiefe hinkriegen. Damals war es so, da hatte man, ich sag mal, zwei Manndecker und ein Libero, dann gab es den Sechser, der vor der Abwehr spielte, und der hatte nur den Auftrag, zu gucken, ob keiner kommt, und wenn er den Ball hat, irgendwie zu einem zu spielen, der damit was anfangen kann. So, aber das waren natürlich andere Zeiten. Also heute sind permanente Positionswechsel zu sehen. Da spielt der eine mal links, der andere rechts. Gab es früher nicht. Also man hatte schon, klar durfte man links außen rum mal rechts außen rum rennen, aber ich glaube, dass ein Libero nicht irgendwie auf immer Stürmer gespielt hat. So, und wenn man heute sieht, dass teilweise die Manndecker dann auch mal in der Offensive rumlaufen. Aber das Spielsystem, wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen, weil du kannst natürlich nur das Spielsystem an deinen Spielern anpassen. Oder du holst dir die Spieler, mit welchem Spielsystem du spielen willst. Aber da, wie gesagt, entscheidet der Trainer, und da bin ich auch nicht wirklich so nah dran, das entscheiden zu können.
Ich habe mir das Spiel von Israel, das Halbfinale-Spiel von Israel bei der U20-WM in Argentinien angeguckt und habe gesehen, mit welcher Patriotismus sie den Nationalhymne rausgehauen haben. Die Jungs haben so hart gekämpft bis in letzte Sekunde. Das ist so ein bisschen wie Borussia Dortmund auf dem Platz, wo jeder für jeden kämpft. Und das hat mich wirklich sehr inspiriert. Bei England auch, genau wie bei Deutschland, hat man manchmal das Gefühl, dass die Jungs so ein bisschen so, ja, mein Hauptjob ist Bundesliga und Nationalmannschaft spiele ich so ein bisschen nebenbei. Deswegen gefallen mir solche Jungs wie Niklas Füllkrug oder eben auch der Marius Wolf, die total mit Herz und Seele bei der Nationalmannschaft sind. Wie war das für dich damals, für die U21 zu spielen? War das eine große Ehre für Deutschland zu spielen? Und
Es sollte auch heute noch für jeden das Größte sein, als Deutscher in einer deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Ob so ist, kann ich nicht beurteilen, aber zum damaligen Zeitpunkt, oder auch wenn du jetzt sagst, bei vielen, vielen anderen sieht es eben schon nochmal, ob die jetzt die Nationalhymne rausbrüllen oder nicht, ja, weiß ich nicht, ob daran sollte man es nicht unbedingt festmachen, aber es gibt ja manche Dinge, wo man eben sagt, man hat halt eine Körpersprache, so, und wenn man kann die auch falsch interpretieren als Zuschauer, manche sind einfach flachsig und haben überhaupt keine Körperspannung, aber es sieht halt immer nicht so aus, als ob man wirklich mit zu 100% dabei ist. Und nochmal, da möchte ich auch niemanden irgendwas unterstellen, dass er sagt, ich fahre zur Nationalmannschaft und gucke, dass ich mich nicht verletze. Weil dann braucht er nicht hinfahren. Weil ich glaube, das sollte das Größte sein, für einen Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Also wer das nicht zu würdigen weiß, der sollte da lieber sagen, nee, ich bin krank oder ich habe Bauchschmerzen oder.
Borussia Dortmund, du bist unser Leben.